Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates. Werte verbinden. Der neue Weg, Fach- und Führungskräfte nachhaltig für sich zu gewinnen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen.
Hallo und schön, dass Sie dabei sind. Unser heutiges Thema: Wertewandel, Wachstum. Unser heutiger Gast, Professor Dr. Arnold Weismann. Er ist mehrfacher Autor, Executive Coach, Aufsichtsrat sowie Gründer der Strategieberatung für Familienunternehmen. Herr Weismann ist seit über 40 Jahren als gefragter Erfolgsstratege für Inhaber und familiengeführte Unternehmen tätig. Hallo, Herr Weismann.
Hallo, Herr Bayer.
Ja, herzlich willkommen im Hidden Candidates Podcast. Erstmal eine persönliche Frage. Gibt es einen Wert, Herr Weismann, oder eine Überzeugung, die Sie in Ihrem beruflichen Leben immer begleitet hat?
Naja, ob es mich immer begleitet hat, das weiß ich nicht so ganz genau. Aber seit vielen, vielen Jahren prägt mich eine Überzeugung. Und die heißt: Nichts macht erfolgreicher, als andere erfolgreich zu machen. Und ich habe das zu meinen sehr frühen Jahren als Unternehmer von einem großen Denker gelernt, von Gustav Krausmann, dessen Lebensmotto hieß: Nutzen bieten, Nutzen ernten. Und er hat immer gesagt, das steht schon in der Bibel: Gib und dir wird gegeben. Und dieses Mach andere erfolgreich und freu dich dann auf dein Ergebnis war eigentlich das, was mich immer am meisten begleitet hat.
Stimmen Sie mir zu, wenn ich sage, wir sollten doch vielleicht als Unternehmer, Unternehmerinnen vielleicht das große Ganze vielleicht erst mal sehen, ja? Und nicht nur das Einzelne von jedem Unternehmen?
Oder ich glaube, das kann man ja fast nicht ablehnen, die Frage. Das ist ja eine rhetorische Frage. Ich bedauere nur, dass es in vielen Fällen eben nicht so gemacht wird. Dass man das große Ganze eben nicht sieht. Und wir leben ja gerade Zeiten, die alles verändern, was uns eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg als stabil und sicher und als Grundlage für unsere Existenz gegolten hat, die uns soziale Sicherheit, Wohlstand, Frieden gebracht hat. Und wir haben uns ja alle vorgestellt, das geht jetzt einfach so weiter. Und wir erkennen jetzt, dass dem nicht so ist und dass wir uns da neu aufstellen müssen. Und das ist natürlich der Punkt, wo auch Unternehmer wirklich das große Ganze sehen müssen. Auch mal sich mit Fragen zu beschäftigen, was heißt das geopolitisch, was heißt makroökonomisch, was heißt es auch für die Gesellschaft? Also was ist denn meine Rolle in einer Gesellschaft, für die ich ja auch ein Stück weit Verantwortung habe? Und das ist ja eigentlich das Wertesystem, das viele Familienunternehmen prägt. Ich spreche jetzt von den Guten, gibt es ja auch ein paar, die nicht so gut sind. Aber die meisten sind ja doch die weißen Ritter und die Guten. Und das kann ich nur bejahen. Ja, bitte, das schau aufs große Ganze und seh dich als Teil auch dieses großen Ganzen. Das wird dir gut tun.
Die Beständigkeit ist, glaube ich, die Veränderung, dass sie beständig ist momentan, gerade in diesen Polikrisen, wo wir uns gerade bewegen. Aber wir müssen ja irgendwo da durch. Und Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Familienunternehmen 4.0. 50 Thesen zur Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens. Und ich habe natürlich drin geblättert und es kommt ja jetzt erst raus in diesem Monat, auch wenn der Podcast dann kurz danach erst rauskommt. Sie haben 50 Thesen geschrieben. Ist das eigentlich bezogen, diese 50 Thesen auf 52 Wochen? Also 50 Thesen, also 50 Wochen habe ich Zeit und 2 Wochen habe ich Urlaub als Unternehmer? Oder wie ist das gemeint?
Das ist eine neue Interpretation, sowas von mir nicht gedacht. Und die Zahl 50 ist dann mehr oder weniger einfach auch zufällig geworden. Ich habe einfach mir die Frage gestellt, in Zeiten starker Veränderungen brauchst du ja etwas, woran du dich festhalten kannst. Und das sind oft Werte, Glaubenssätze, Prinzipien, Haltungen, Überzeugungen, Mindsets. Es gibt ja 1000 Begriffe dafür. Und ich glaube tatsächlich, dass der Sinn dieses Buches ist, Menschen auch ein Stück weit Halt zu geben. Dass wir bei all den Veränderungen, und Sie haben ja gesagt, das einzig Beständige ist der Wandel. Ehrlicherweise ist diese Weisheit uralt. Wir kennen diesen schönen Satz von Heraklit, Panterei, alles fließt, alles ist in Bewegung. Das älteste Buch der Welt, sagt man, ist das chinesische Weisheitsbuch I Ching, das ist das Buch der Wandlungen. Das heißt, der Wandel ist das Normale im Leben. Das ist der Sinn der Evolution, sich immer wieder neu anzupassen. Aber ich brauche in dieser schnellen Veränderungszeit ja auch Orientierung. Ich brauche einen Nordstern, ich brauche etwas, woran ich mich festhalten kann. Und das sind meine 50 Leitgedanken, wo ich gesagt habe, schaut euch die bitte an. Wir müssen nicht jedem Leitgedanken folgen, aber für mich sind es die Prinzipien, an denen ich mich, mein Unternehmen und auch in der Begleitung unserer Kunden führe.
Eine besondere These hat mir super gefallen. Also be Sie betonen in Ihrem Buch, dass Werte mit Tinte geschrieben werden, Strategie jedoch mit Bleistift. Warum sind Werte so entscheidend denn für den Unternehmenserfolg?
Man muss ein bisschen ausholen. Ich versuche ja viel auch über Sprache herzuleiten. Und vielfach ist ja die Etymologie quasi der Schlüssel zu vielem. Und Werte, das Wort Werte kommt vom lateinischen Wort valere. Und das heißt ja auf Deutsch stark sein, kräftig sein. Das heißt, die Lateiner, die wussten eigentlich schon, wenn was stark und kräftig sein soll, heute würden wir es robust oder resilient nennen, der braucht ein klares Wertesystem. Der braucht Überzeugungen, der braucht eine Haltung. Und das ist ja genau das, hänge ich mein Fähnchen in den Wind und schau mal, was opportunistisch gerade angesagt ist. Und da habe ich eine Überzeugung und folge dieser Überzeugung. Und dieser Wertekanon, der ist einfach elementar. Und deswegen glaube ich, und das ist ja Teil dieser These, dass eine starke, wertebasierte und authentische Führung eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen ist. Das ist das Herzstück, wie ich mache ja gern das Beispiel. Sie haben ja das Buch schon gelesen. Ich arbeite gern mit Bildern. Und für mich ist ja das Bild eines Unternehmers, einer Unternehmerin, das ist ja ein Haus. Und ein Haus muss immer revitalisiert werden. Da muss neues Leben eingehaucht werden, sonst verfällt mein Haus. Und die Grundlage, das wichtigste Element von einem Gebäude, das ist sein Fundament. Und mit dem schwachen Fundament hält kein Haus. Und bei jedem Sturm fällt es um. Und wenn ich ein stabiles Gebäude haben möchte, das zukunftsfähig oder generationenüberdauernd ist, brauche ich ein starkes Fundament. Und das ist meine Unternehmenskultur. Und das ist ja nichts anderes als die gelebten Werte.
Was meinen Sie denn für die Zukunft für Unternehmen? Kommen die Unternehmen überhaupt noch ohne eine gute Unternehmenskultur klar?
Also man muss ja eins sagen, jeder hat ja eine Unternehmenskultur. Ich werde oft gefragt, ich möchte eine Unternehmenskultur. Und dann sage ich, mein Lieber, du hast eine. Weil was ist denn eigentlich, was ist denn eigentlich Kultur? Ich frage das ja manchmal auch in Workshops, in Seminaren. Ich frage, was ist für euch Kultur? Und man kriegt relativ diffuse Antworten, wenn ich ehrlich bin. Und wenn ich dann sage, für mich ist Kultur, das ist ja dann sofort der Punkt zu sagen, hallo, sagen Sie uns halt mal, was Sie unter Kultur verstehen. Und ich sage, für mich ist die Unternehmenskultur die Summe der Selbstverständlichkeiten eines Unternehmens. Das ist das, was im Unternehmen normal ist, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit den Kollegen umgehen, wie wir mit Kunden umgehen, mit Lieferanten umgehen, wie respektvoll wir umgehen oder wie verächtlich wir mit denen umgehen. Und diese Unternehmenskultur, die ist unendlich wichtig. Es ist nur ein Problem damit, du kannst sie nicht managen. Manager träumen ja davon, alles managen zu können. Aber Kultur ist ja das Ergebnis von vorgelebtem Verhalten. Oder wie wir in Bayern sagen würden, wie der Herr so sein Geschirr. Und das ist ja genau der Punkt, über den wir da reden. Wenn ich eine Kultur als Schlüssel sehe, ich sie aber nicht managen kann, weil Kultur zu managen ist der Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln. Und unsere werten Zuhörer, die können ja heute Abend mal versuchen, Pudding oder einen Joghurt an die Wand zu nageln. Da wünsche ich ihnen ganz viel Spaß. Das wird eine Riesensauerei. Das heißt, du weißt, du erkennst, das ist unendlich wichtig. Aber du kannst es nicht managen. Das entzieht sich meiner Managementfähigkeit, weil es entsteht durch mein Vorbild. Und wenn das Führungskräfte verstehen, dass Kultur aus meinem gelebten Vorbild entsteht, auch Donald Trump ist kulturprägend. Wladimir Putin ist kulturprägend. Jeder ist kulturprägend, weil wir schauen auf diese Vorbilder. Ob wir sie jetzt als Vorbilder bezeichnen, das kann man entscheiden. Aber es sind ja Menschen, die in bedeutenden Positionen sind. Und deren Verhalten prägt die Kultur. Und diese Kultur prägt die Organisation. Das ist der Schlüssel.
Und wenn Sie eine gute Unternehmenskultur vorliegen haben, also wenn die gelebt wird zurzeit, dann kann ich auch davon ausgehen, dass der Erfolg auf jeden Fall mit Sicherheit höher ist, weil ich ziehe ja entsprechend auch Personen an, entweder sie
Keine
es
Frage.
beschäftigen oder eben halt die Kunden, Lieferanten und so weiter. Ich glaube, im Buch steht bei Ihnen auch drin, sinngemäß von innen nach außen wird es gelebt. Also wenn intern das stimmt, wenn da einem halt das brennt, dann leuchtet es auch nach draußen. So ungefähr möchte ich es wiedergeben, ne?
Genauso
Ja.
ist es. Und ich habe ja uralte Weisheiten aufgegriffen, weil die Weisheit, die Sie gerade zitieren, kommt ja vom heiligen Augustinus, der uns gelehrt hat, wenn es drin nicht brennt, kann es draußen nicht leuchten.
Ja.
Und das ist ja manchmal auch Führungskräften gar nicht so leicht zu vermitteln, wenn man sagt, ein Unternehmen muss von außen nach innen wachsen. Ich wachse, die wollen ja alle wachsen, aber ich sage, aber ihr wachst dann, wenn eure Kunden euch mögen, wertschätzen, weil ihr Lösungen bietet, die andere nicht haben, weil ihr sympathischer seid, weil die Produkte besser sind, keine Ahnung, was auch immer. Das heißt, mein Wachstum wird von außen nach innen geprägt, aber meine Kultur von innen nach außen. Und ich werde ganz oft gefragt, ja, wir wollen eine starke Marke. Ja,
Ja.
klar, sag ich fein, aber erstmal, wer entscheidet denn, ob du eine starke Marke bist? Das entscheiden deine Kunden und sonst niemand. Das
Ja.
entscheidet auf jeden Fall nicht dein Marketing, auch nicht dein Brandmanager. Das entscheiden Kunden. Und mit einer Marke, da schlucken manchmal meine Kunden, wenn ich sage, du kannst dich niemals mit einer Marke identifizieren, sondern immer nur mit den Werten einer Marke. Aber wenn du die innen nicht lebst, ist deine Marke eine leere Hülle, ist ein Luftballon. Und dann fliegst du dich einmal rein und dann fliegt es davon. Wenn ich aber eine Kultur habe, die authentisch, glaubwürdig von innen diese Werte lebt und diese Marke damit auflädt, dann zieht Gleiches Gleiches an. Und das gilt auch für Mitarbeiter. Ich glaube, das ist ja auch der Ansatz, den Sie verfolgen.
Richtig, richtig, weil wir eben halt mit unserem Portal Hidden Candidates eben halt werteorientierte Kandidaten entsprechend anziehen, ja, und eben halt Unternehmen, die auf Kultur setzen, auf eine gute Unternehmenskultur. Aber ja, weiß man, wenn jetzt ein Unternehmer, Unternehmerin, Führungskräfte zuhören und sagen, boah, das möchte ich auch ganz gerne bei uns als Projekt machen. Ich sage dann auch sofort, es ist kein Projekt, sondern eine Mission, ne? Wie muss das denn gelebt werden? Welchen Vorschlag haben Sie da? Wie kann man am besten beginnen?
Naja, also zunächst mal, Sie sagen es ja völlig zu Recht, wenn ich glaube, das ist ein Projekt, habe ich das Problem ja schon vor mir. Weil ein Projekt hat einen Anfang und ein Ende. Aber Kultur bleibt ja auf ewig. Die kann sich verändern. Das ist allerdings eine durchaus träge Masse. Bis du Kultur veränderst, geh mal von 5 bis 10 Jahren aus. Und dann schaue mich manchmal Unternehmer und Führungskräfte mit großen Augen an und sagen, aber ich habe ja gar nicht 5 bis 10 Jahre Zeit. Da sage ich, dann denk noch nicht mal über Kulturentwicklung nach. Natürlich wirst du vorher erste Ergebnisse bekommen, aber eine Kultur zu verändern, Wahrnehmungen zu verändern, das ist ja ein bewusstseinsverändernder Prozess. Und der beginnt nur, wenn die oberste Führung 100% dahinter steht. Alles, was so allgemein bla bla, ja, wir fördern das Gute im Menschen oder
Ja.
die schlauen Sprüchlein, wir sind offen und transparent und informieren alle und so weiter, ist ja alles richtig. Aber ich kann ja nur sagen, gähn, ja, und dann siehst du Unternehmen, die es einfach leben. Aber die leben es authentisch von der Spitze her. Ja? Unternehmen, die einfach glaubwürdig, auch von der Führung bis hin zur Inhaberfamilie, Werte vorleben und die auch in einer Krise an diesen Werten festhalten. Weil wenn du in einer Krise Werte opferst, hattest du nie welche.
Ja. Da sind wir beim guten Thema. Und zwar, ich sage jetzt mal, Tradition versus Wandel. Wir stecken ja mitten im Wandel. Wir müssen uns schneller verändern. Die Digitalisierung schreitet voran. Jeden Tag gibt es Neuigkeiten aus der ganzen Welt. Wie schafft man denn die Balance zwischen bewährten Traditionen, was ja bei Familienunternehmen, bei dem Mittelstand eben halt auch vorrangig da ist, und notwendigem Wandel, also Digitalisierung zum Beispiel?
Sie kennen es ja vielleicht aus Bayern, wo wir heute sagen, unser Motto in Bayern ist Hightech mit Lederhosen. Ja, also die Lederhosen, die für Kultur, für Brauchtum, für das sind, was wir hier leben. Und Hightech ist die Zukunft. Ich halte manchmal Vorträge mit dem Titel Celebrating the Past, Pioneering the Future. Das heißt, was wir brauchen, ist eine Balance, indem wir sagen, wir sind stolz auf unsere Geschichte. Zukunft braucht Herkunft. Wir sind stolz auf unsere Traditionen. Wir sind dankbar für das, was unsere Mütter und Väter geleistet haben, damit wir überhaupt dort sind, wo wir heute sind. Aber wir wissen eins, das ist Geschichte und Gegenwart, aber nicht die Zukunft. Und wenn du nicht bereit bist, dich immer wieder neu zu erfinden, und auch das ist ja eine Haltung einer traditionserhaltenden Erneuerung, klingt ein bisschen abstrakt, aber diese Ambivalenz zu schaffen, auf der einen Seite zu sagen, was erhalten wir, was gibt uns den Halt, steckt dann im Wort drin, woran glauben wir, was sind unsere Glaubenssätze, worauf sind wir stolz. Aber wir wissen auch eins, keine Garantie für die Zukunft. Ich habe einen sehr, sehr bösen Satz geprägt, der heißt, wenn Gott vernichten will, dem schenkt er 30 Jahre Erfolg. Und da schlucken natürlich manche, und weil viele unserer Kunden sind 30, 40, 50 Jahre erfolgreich. Und da kommt schon mal jemand, der sagt, ja, wie meinen Sie das? Und sage ich ganz einfach, wenn du 30 Jahre lang Erfolg hattest, kannst du dir gar nicht mehr vorstellen, dass es nicht mehr so ist. Du hast dich so dran gewöhnt und du bist dann in einer Komfortzone, und believe me, your comfort zone will kill you. Wenn du nicht aus deiner Komfortzone rauskommst, wirst du dich nicht entwickeln. Wenn du dich nicht entwickelst, koppelst du dich von der Evolution ab und damit stirbst du.
Das ist ein guter Hinweis. Ich war gestern noch auf Karrieretage, habe mit jede Menge Kandidaten gesprochen, die auf Jobsuche sind. Und ich glaube, im Wandel gehört ja auch dazu, dass wir mehr auf Diversity setzen. Es gibt ja genug Studien, wo wir sagen, wenn wir mehr diverse Mitarbeiter haben, ja, das heißt von Altersdiversität bis hin zu Menschen, die aus Indien kommen, aus Osteuropa und so weiter. Und ich habe so den Eindruck, das ist aber nur mein Eindruck, wo diese Menschen mit Migrationshintergrund haben einfach noch die schlechteren Karten. Ich glaube, die Unternehmer sitzen immer noch auf einem zu hohen Ross und die bewegen sich im Endeffekt nicht genug. Wie ist da Ihre Einschätzung, Ihre Meinung dazu?
Also zunächst einmal zeigen ja sogar Studien, dass die besten Ideen entstehen, wenn unterschiedliche Arten des Denkens zusammenkommen. Und das ist ja ein Ausdruck für Diversität. Wir haben ja dümmlicherweise Diversität nur auf Männlein, Weiblein reduziert, was ja total albern ist. Ja, und dann Quotendiskussionen angefangen, oder was jetzt in Amerika passiert, wo bestimmte Begriffe nicht mehr verwendet werden dürfen, ist ja krank. Also für mich ist das einfach krank und eher eine Hexenjagd. Aber kommen wir zurück zu unserem Thema. Fakt ist tatsächlich folgender: Deutschland ist ja die Heimat der Weltmarktführer. Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele Weltmarktführer wie in Deutschland. Wir haben bei uns über 1700 in unserer Adressdatei, in unserem CRM-System. Kein Land auf der Welt hat mehr Weltmarktführer als Deutschland. Da kann man mal sehr stolz drauf sein. Trotzdem sind diese Unternehmen, wenn man sich die Unternehmen anschaut, in ihrem Kern, weil sie ja dort gegründet worden sind, deutsch. Empfehlen ist die Sprache deutsch. Wenn man sich die Boards anschaut, deutsch. Das heißt, sie wollen zwar immer mehr internationalisieren, sonst wird das nichts mit Weltmarktführer oder Europamarktführer, aber du brauchst eine Kultur, die multinational ist. Und die Unterschiedlichkeit als Chance nutzt und nicht als Bedrohung. Und da haben wir enormen Nachholbedarf.
Das hatten wir, glaube ich, wenn Sie sich zurückerinnern, ich glaube, das war um Anfang der 2000er, wo Bundeskanzler Schröder damals auch die Green Card eingeführt hatte, wo die indischen Programmierer herüberkommen sollten, sind aber nicht gekommen, weil die sprechen eben halt Englisch und die haben eben halt sich andere Orte angeschaut, ja,
So.
Amerika und so weiter. Und wir sind jetzt über 20 Jahre schon weiter, ja, und es bewegt sich da immer noch nichts. Was muss denn passieren, damit die Unternehmer wach werden? Ich frage mich dann auch, jetzt haben wir so eine starke Konjunkturdelle, haben wir im Endeffekt. Wenn es wieder anzieht, was irgendwann volkswirtschaftlich irgendwann auch kommen wird, ja, wo holen die Unternehmer denn dann überhaupt die Beschäftigten her? Ist Ihre
Naja, das ist
Einschätzung da?
So wie Sie sagen, sind ja zwei Dinge. Das eine sind sicherlich auch von der Politik gemachte Rahmenbedingungen, dass wir eine kluge Migrationspolitik haben und keine kranke. Aber dass wir in einem Land allein schon aufgrund der demografischen Entwicklung Zuwachs von außen brauchen und dass wir ohne intelligenten Zuwachs als Land, das als Land auch attraktiv ist für Zuwanderer. Und das beginnt natürlich mit der Sprache, mit der Kultur, aber du brauchst ja eine Willkommenskultur. Ja, wenn ich heute sage, ich schicke eine Delegation nach Delhi oder wohin auch immer, da kann ich viel erzählen. Die Frage ist ja, wie werden diese Menschen aufgenommen? Wie integrieren wir die hier? Wie schaffen wir das sprachlich, kulturell etc.? Da sind wir hinterm Mond. Und das ist ein tödlicher Fehler. Und das sind zwei Dinge. Das eine ist tatsächlich die Politik, die da gefragt ist. Und die Ideen, die Gerhard Schröder damals entwickelt hat mit seinem Team, waren ja klug. Ich meine, da, ich weiß, das hätte sie mich seit Jahren ins Fettnäpfchen hinein, aber auch die Agenda 2010, die damals aufgesetzt wurde, war das Beste, was unserem Land passieren konnte. Und Angela Merkel mit ihrem Team hat über Jahre davon profitiert, dass wir den Arbeitsmarkt dereguliert haben, dass wir einfach mal irgendwie wieder Vernunft haben walten lassen. Nur inzwischen ist das alles wieder abgeschafft. Aber diesen den intelligenten, den smarten Zuwanderungsstrom haben wir nie aufgebaut und damit werden wir ein Stück weit den Anschluss verlieren.
Ja. Warum ist denn Wachstum nicht immer das beste Ziel, Herr Weißmann? Und wie erkennt man ein gesundes Wachstum?
Naja, die Antwort ist eigentlich fast biologisch zu erklären. Wenn Sie heute Unternehmer, Führungskräfte fragen, findet ihr Wachstum gut oder nicht gut? Und ich stelle die Frage manchmal, sagen natürlich 9 von 10, na, Wachstum ist gut. Und das ist ja auch meistens gut. Da lassen Sie mich das an einem Beispiel aus der Natur erklären. Damit der Körper leben kann, Ihrer und meiner, müssen sich die Zellen teilen. Und alle 7 Jahre sind wir beide rund erneuert. Das heißt, dann ist da eine ganz neue Person, nur die Gehirnzellen sind gleich geblieben. Die erneuern sich leider nicht. Das heißt, wenn sich mein Zellwachstum verlangsamt, dann kommt der Alterungsprozess. Und wenn sich Zellen zu schnell teilen, dann nennt man das einen Tumor, eine Wucherung. Und in der Biologie wissen wir, nur die Dosis macht den Unterschied, ob ein Mittel ein Heilmittel oder ein Gift ist. Das wissen wir seit Paracelsus, dem großen Heiler. Wir müssen ja eigentlich Schriften uns anschauen und deren Weisheiten übernehmen. Das heißt, Wachstum ist ja auch nicht der Zweck eines Unternehmens. Wachstum ist Mittel zum Zweck. Ein gesundes Unternehmen muss wachsen können, aber es darf nicht wachsen müssen. Und zu schnelles Wachstum ist genauso falsch wie zu langsames Wachstum. Und das ist, ich glaube, das würde heute den Podcast sprengen, auch mathematisch berechenbar. Ich könnte Ihnen zeigen, wo der mathematisch kluge Korridor für gesundes Wachstum eines Unternehmens ist. Manchmal ist es sogar gesünder, mal zu schrumpfen, sich von nicht wertschöpfenden Aktivitäten zu trennen. Aber dieses Mantra, Wachstum, 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 ja, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja, und da an der Stelle brauche ich wirklich nur an die Natur schauen und sagen, wo ist denn der Korridor? Und ich möchte Ihnen einfach noch mal eins sagen, weil es gibt ja Leute, die sagen, ist irgendwann mal gibt es kein Wachstum mehr. Da sage ich, dann pass mal auf. Unternehmen wachsen, wenn sie Probleme ihrer Kunden besser lösen als andere. Glaubst du, dass es irgendwann mal eine Welt gibt, in der Menschen keine Probleme mehr haben? Da sagt natürlich jeder, natürlich nicht. Da siehst du, es sind alles Wachstumschancen. Probleme sind Chancen in Arbeitskleidung. Du musst nur von der Haltung sagen, ich bin ein Problem. Kann sein, dass die Produkte, die ich heute habe, nicht mehr gebraucht werden. Vielleicht lesen die mehr gedruckt mehr. Man muss ja etwas anders machen. Vielleicht gibt es keine gelben Seiten mehr. Muss ja etwas anderes machen. Vielleicht trinken die weniger Bier, was sie heute tun. Muss ich etwas anderes machen. Aber dieser Erfindergeist, das ist das, was ich brauche. Aber ich muss in anderen Kategorien denken. Ja, und einer meiner Lieblingsbrauer ist der Jeff Meisel von der Meisel Brauerei aus Bayreuth, einer der grandiosesten Unternehmer, die ich kenne. Und jetzt auch wieder Brauer des Jahres mit seinem Team geworden. Und er sagt natürlich, auch wenn wir heute wachsen, wenn alle weniger Bier trinken, werden wir irgendwann auch davon betroffen sein. Aber Genuss werden die Menschen immer wollen. Also biete ich Genuss und ob das morgen gerösteter Kaffee oder eine Eisdiele oder Lebensqualität in der Gastronomie oder im Hotel oder wo auch immer ist. Ja, ich werde genügend Genussmomente für Menschen schaffen, dass es mir und meinem Unternehmen gut geht. Das ist die rechtliche Haltung.
Fasse kurz zusammen, Unternehmen kommt von Unternehmen. Stillstand ist Rückschritt und deshalb kann das nicht funktionieren. Ich empfehle das Buch, ich habe es ja schon gelesen, Familienunternehmen 4.0. Ich danke für das offene, sehr interessante Gespräch mit den vielen Impulsen zu Werte und Unternehmenskultur.
Vielen Dank, Herr Bayer. Danke auch für die Empfehlung. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com.